Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da braucht man starke Nerven, liebe Gemeinde. Deswegen frage ich lieber, kommt ihr trotzdem in Gedanken mit, wenn wir jetzt Charles Blondin begleiten? Charles Blondin. Schon im Alter von 5 Jahren hat er angefangen, Hochseilakrobatik zu lernen. Und später, er war schon ziemlich bekannt als Artist, reiste er zu den Niagarafällen und er ließ dort ein Seil spannen, 340 Meter lang, 8 Zentimeter dick, in etwa 50 Metern Höhe über der Schlucht. Ja, und dann ist er über das Seil gegangen. Ohne Netz und doppelten Boden. Immerhin, er hatte eine Balancierstange als Hilfsmittel dabei. Das war am 30. Juni 1859. Und 25.000 Zuschauer waren live dabei. Fernsehen gab es noch nicht. Wer das sehen wollte, musste dahin. Es war also ein riesiger Erfolg, 25.000 Leute. Und so traute sich Charles Blondin immer noch mehr Kunststücke. Also bei der nächsten Show, damit möglichst noch mehr Leute dazukommen, ging er mit verbundenen Augen. Einmal stülpte er sich einen Sack über und ging unter dem Sack dadurch. Einmal ging er auf Stelzen und einmal hatte er einen kleinen Tisch dabei und hat sich genau in der Hälfte hingesetzt, den Tisch neben sich aufgebaut, ein Omelett gebraten und gegessen. Und einmal, die Leute waren gespannt, was heute schon wieder als Spektakuläres dazukommt, einmal, bevor er losgegangen ist, rief er laut in die Runde des Publikums: Heute darf jemand von euch mitkommen. Wer möchte von mir auf dem Rücken über die Schlucht getragen werden? Ja, kann ich mal fragen, wer von euch hätte sich gemeldet? Ich sehe schon, Christiane ist schon ganz begeistert. Ihr wäre bestimmt mitgegangen. Ja, da kann man doch was erleben. Wer sich damals gemeldet hat, das war Harry Colcourt. So hieß der. Er hat sich gemeldet, er ist auf den Rücken von Charles gegangen und die beiden haben das durchgezogen. Und bisher ist alles wirklich so passiert. Charles und Harry sind zusammen, beide wohlbehalten auf der anderen Seite angekommen. Jetzt aber folgt ein Gedankenexperiment, das ist nicht so passiert. Aber was wäre gewesen, wenn es anders gekommen wäre? Stellt euch vor, Harry Colcourt, also der sich gemeldet hat und der dann auf dem Rücken saß, er würde sich die halbe Strecke rübertragen lassen und dann würde er das Vertrauen in Charles Blondin verlieren. Und er würde genau auf halber Strecke sagen, hey Charles, nimm's mir nicht übel, aber bleib mal bitte stehen. Ich glaube nicht, dass du es noch auf die andere Seite schaffst. Ich steig lieber ab und gehe allein weiter. Und er steigt ab und balanciert selbst auf dem Seil weiter. Gute Idee? Eher nicht, oder? Aber genau so waren die Galater drauf. Und deswegen schreibt Paulus den Brief an sie. Seid ihr denn von Sinnen? Fragt er. Ihr habt euch doch bisher ganz auf Jesus verlassen, der für euch Unmögliches getan hat. Ihr glaubt doch an Jesus. Ihr vertraut doch darauf, dass er euch trägt. Und jetzt? Jetzt wollt ihr euch beschneiden lassen? Jetzt fangt ihr an, das jüdische Gesetz zu befolgen? Meint ihr denn, Jesus kann euch nicht auf die andere Seite bringen? Was ihr tut, ist genauso bescheuert, als ob ihr auf halber Strecke vom Rücken des erfahrenen Hochseilartisten absteigen würdet. Ihr wollt es also selbst hinkriegen? Schafft ihr es denn wirklich aus eigener Kraft besser als Jesus? Die Galater vertrauen nicht auf die Kraft des Glaubens. Und viele Menschen heutzutage vertrauen auch nicht auf die Kraft des Glaubens, sondern sie wollen es selbst schaffen. Sie wollen es selbst hinkriegen, ihr Leben im Griff zu haben. Sie wollen aus eigener Kraft gut dastehen, vor anderen Menschen, vielleicht auch vor Gott, indem sie jede Menge Dinge für Gott tun. Naja, ein guter Mensch sind wir doch alle irgendwie, oder? Statt auf den Artisten zu vertrauen, der sie sicher auf die andere Seite bringen könnte, versuchen sie selbst zu balancieren. Statt auf Jesus zu vertrauen, der am Kreuz alles für sie getan hat, wollen sie sich ihre Erlösung selbst erarbeiten. Paulus sagt, das kann doch nicht sein. Das wird einfach nicht klappen. Und deswegen schreibt er den Brief an die Galater, um die Galater damals davon zu überzeugen, dass sie sich nicht beschneiden lassen müssen und das Gesetz nicht einhalten müssen, sondern das Vertrauen auf Jesus reicht. Aber Paulus schreibt ganz genauso an uns heute und an alle, die auch denken, dass sie ihr Leben doch lieber alleine bewältigen wollen und dass sie Gott nicht brauchen und auf Jesus vertrauen. Nein, ich vertraue lieber auf das, was ich alles Tolles kann. Was Paulus klar machen möchte, das ist damals wie heute top aktuell. Euer Ziel erreicht ihr im Glauben an Jesus. Euer Leben bekommt einen Sinn, wenn ihr mit Jesus lebt. Wenn ihr es selbst machen wollt, dann müsstet ihr aber auch wirklich alles selbst machen. Dann müsst ihr euch alles selbst erarbeiten, alles aus eigener Kraft. Meint ihr wirklich, ihr könnt das schaffen? Oder ist nicht alles Wesentliche im Leben geschenkt? Das wirklich Wichtige ist doch ein Geschenk. Da können wir nur vertrauen, dass Gott uns das gibt. Und Glauben heißt Vertrauen. Harry Colcott, der auf dem Rücken, er hat auf Charles Blondin vertraut. In echt übrigens bis ganz rüber. Und das war seine einzige Chance. Er hätte es nicht alleine geschafft, zwischendurch abzusteigen oder auch von vornherein alleine loszugehen. Er hat ja nicht, seit er 5 Jahre alt war, trainiert. Natürlich war es trotzdem ein Wagnis, auf Blondins Rücken zu steigen und sich tragen zu lassen und die Dinge nicht mehr selbst im Griff zu haben, sondern ganz angewiesen zu sein darauf, dass Blondin nicht gerade heute stolpern würde. Aber es war die einzige Möglichkeit, auf dem Seil rüberzukommen. Und Vertrauen auf Jesus ist auch für die Galater und auch für uns die einzige Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Du musst dich tragen lassen, weil du alleine abstürzen würdest. Glauben wagen, so lautet das Motto über dem heutigen 17. Sonntag nach Trinitatis. Denn ja, zu glauben ist und bleibt ein Wagnis. Natürlich, Glauben wagen. Es ist ein bedeutender Schritt. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich kann auch alle verstehen, die sagen, ach, also erstmal müsste sich mir Gott doch so richtig deutlich zeigen. Ich muss doch erstmal die Gewissheit haben, dass es Gott wirklich gibt, bevor ich ihm mein Leben übergebe und bevor ich wirklich ihm auf ihn völlig vertraue. Nur weil der Pfarrer da vorne sagt, dass es Gott gibt, muss das doch noch längst nicht stimmen. Ich möchte es selbst wissen. Aber klappt das vorher? Klappt das, dass wir vorher erfahren, dass Gott da ist, bevor wir ihm vertrauen? Oder nicht durch das Vertrauen? Wisst ihr ja, manchmal kann man es sich auch selbst schwer machen. In echt ist es gar nicht so kompliziert gedacht. Also, einerseits, wir können uns natürlich durchaus gegen den Glauben zur Wehr setzen. Wir können mauern. Niemand muss glauben. Wenn ich nicht will, drängt sich Gott nicht auf. Okay, das stimmt. Aber wir brauchen auch andererseits den Glauben nicht selbst zu machen. Der Glaube ist doch keine Leistung, den wir für Gott vorweisen müssen, damit wir mit ihm leben dürfen. Wir müssen nicht stolz präsentieren, wie toll wir glauben. Glaube ist eben keine Leistung, die ich vollbringen müsste. Als ob ich erstmal etwas für wahr halten müsste, das mir total widerstrebt. Oder als ob ich ein spektakuläres Erlebnis gehabt haben müsste, das mir jeden Zweifel nimmt. So funktioniert Glauben nicht, dass ich erst alles in der Tasche habe und dann sage, okay. Nein, Glauben bleibt natürlich in dem Sinne ein Wagnis, dass ich anfange zu vertrauen und im Vertrauen merke, es funktioniert. Stellt euch den Glauben so vor, als ob Charles Blondin einfach dasteht und jeden, der an der Schlucht ist, einfach auf seinen Rücken nimmt und rüberträgt. Ich kann mich dagegen wehren und sagen, ich will doch gar nicht auf die andere Seite. Ich muss nicht rüber. Gut, dann bleibe ich halt für immer da stehen und verpasse so viel. Jesus ist da und nimmt dich einfach mit. Für das Neue Testament ist es der Normalfall, dass jemand, der das Evangelium hört, dadurch zum Glauben kommt. Dass die Einladung so unwiderstehlich ist, dass man einfach sagen muss, davon lasse ich mich jetzt umarmen und da lasse ich mich mitnehmen. Ja, dadurch ändert sich was im Leben. vielleicht auch das ganze Leben. Und ja, dafür muss man sich auch bewusst entscheiden und das mitgehen. Und ja, wer zum Glauben kommt neu, für den steht dann auch die Taufe an. Aber das alles passiert, ohne dass eine große Sache daraus gemacht wird, sondern Gott nimmt dich einfach mit, ganz selbstverständlich, Schritt für Schritt im Glauben, Jesus hinterher. Als wenn zwei Menschen zusammenkommen und ein Liebespaar werden. Ja, das ändert für die beiden auch vieles. Und ja, das sollte man nicht leichtfertig tun. Und ja, da steht dann bald eine Hochzeit an. Aber in der Beziehung der beiden Verliebten zueinander ergeben sich doch alle diese Schritte ganz selbstverständlich. Sie lernen sich kennen und dann gehen sie den Weg gemeinsam. Und genau so steht Jesus da und wirbt um dich, lädt dich ein, erstmals oder wieder neu zu ihm zu finden und eine Beziehung zu ihm einzugehen. Und nennen wir es ruhig auch in dem Fall Liebesbeziehung. Denn was Jesus für dich getan hat, das war die größte denkbare Liebe. Er ist für dich gestorben und er ist auferstanden und er nimmt dich mit ins ewige Leben. Und wie ich letzten Sonntag gepredigt habe, dieses ewige Leben fängt jetzt schon an, beginnt in dem Moment, in dem Gott in dein Leben einzieht. Müssen wir denn gar keine eigenen Schritte gehen, wenn wir den Glauben wagen wollen? Doch natürlich. Wir werden viele Schritte im Glauben gehen. Gemeinsam mit Jesus gehen wir voran, durch den Alltag. Jesus begleitet uns durch Höhen und Tiefen des irdischen Lebens. Und er führt uns bis in die himmlische Herrlichkeit. Ganz, ganz viele Schritte sind das, die wir dann im Glauben mit Jesus gehen. Aber es ist Jesus, der uns zuallererst in die Gemeinschaft mit ihm hineinnimmt und dieses Verhältnis eröffnet. Es ist keine große Hürde, die Beziehung zu Jesus anzufangen. So wie es kein Hindernis ist, jemanden zum ersten Mal zu küssen, der sowieso schon längst in dich verliebt ist. Ich kann das verhindern. Ich kann mich verschließen. Ich kann mich wehren. Ich kann die Beziehung ablehnen. Niemand muss glauben. Ich hätte auch meine Frau nicht heiraten müssen. Aber dann wäre ich ganz schön blöd gewesen. Es hätte mich doch viel mehr Kraft gekostet, allein durchs Leben gehen zu müssen. Es ist viel schwieriger, das liebevolle, beständige Werben von Jesus abzulehnen und Nein zu ihm zu sagen und ohne Gott durchs Leben gehen zu müssen, als sich von ihm umarmen zu lassen und mit seiner göttlichen Kraft zu leben. Glaube ist kein Gefühl. Ich muss nicht ständig etwas spüren, weil Gott nur dann da wäre, wenn ich es gerade merke. Sondern Glaube betrifft mich als ganzen Menschen, mit meinen Gefühlen und mit meinen Entscheidungen und mit meinem Verstand. Glaube entsteht, wenn ich mich hineinnehmen lasse in die Wirklichkeit Gottes. Glaube entsteht, wenn du dich nicht länger wehrst gegen die Realität, dass es einen Gott gibt und dass er auch dich geschaffen hat und dass er in Gemeinschaft mit dir leben möchte. Glaube ereignet sich bei Menschen. Glaube kommt zu den Menschen, nicht umgekehrt. Der Glaube kommt und nimmt dich mit hinein in die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Glauben ist Leben in der Geschichte mit Gott. Glauben ist Leben in der Geschichte mit Gott. Glaube nimmt uns mit hinein in die Geschichte Gottes. Also, Glauben wagen, das ist heute das Motto. Was muss ich denn dann überhaupt noch wagen, wenn alles von Gott herkommt? Wie gesagt, dich nicht wehren, sondern Gott wirken lassen. Es nicht alleine durchziehen wollen, auf halber Strecke absteigen, sondern wahrnehmen und ernst nehmen, dass Gott schon längst da ist und dass er dich trägt, was auch geschieht. So kommst du zum Glauben, indem Gott zu dir kommt und du lebst in der Geschichte mit Gott. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.